Es ist wieder soweit, ihr hört euren Lieblingswanderer-Podcast.
Ich wollte dir jetzt mal ins Wort fallen.
Alles klar, sehr, sehr gut.
Auch mal ohne.
Sehr, sehr gut. Wir feiern ja mit diesem Podcast 20 Jahre Deutsches Wanderinstitut, 2004 gegründet und kurz danach wurden dann auch schon die ersten Premium-Wanderwege zertifiziert auf Grundlage eines Kriterienkatalogs, in dem gewisse Sachen am Wanderweg positiv und andere negativ bewertet wurden. Aber das war ja nicht aus der Luft gegriffen. Da habt ihr ja, sonst würde diese ganze Veranstaltung ja nicht Wanderinstitut heißen, sondern Wanderglaskugel. Ihr habt euch ja da schon Gedanken gemacht und Menschen befragt und richtig noch analog von Wanderer zu Wanderer.
Ja, ich meine, wenn du unterwegs bist und dir gefällt etwas, dann kannst du hinterher schreiben, dieser Weg wird von Manuel Andrack empfohlen. Dann wird es viele Leute geben, sagen, was der empfiehlt, wunderbar, gehe ich auch mal hin. Wenn man das Ganze aber vergleichbar machen möchte und nicht nur aus dem Bauch heraus sagt, dieser oder jener empfiehlt etwas, dann muss man Wege auch aufnehmen, möglichst genau aufnehmen, schauen, was gibt es denn an dem Weg, vom Wegebelag bis hin zu allen Kleinigkeiten, die links und rechts erfahrbar sind, um dann sagen zu können, ja, der hat eine bestimmte Erlebnisdichte, Abwechslungsreichtum. Und das können ja ganz unterschiedliche Dinge sein, die dazu führen. Um das aber wirklich auch fundiert formulieren zu können, was ist denn wichtig, basiert all das, was wir machen, auf Wanderforschung. Und wir haben natürlich vor 20 Jahren das Wanderinstitut gegründet. Da hatte aber Rainer Brämer schon ein paar Jahre lang Wanderer befragt und überlegt, was kann man aus diesen Antworten denn machen? Und ist letztlich zu dem Schluss gekommen, man könnte da touristische Wanderwege entwickeln und vergleichbar zertifizieren. Und so ist
gemäß der Erfahrungen oder der Ergebnisse, die bei diesen Befragungen rausgekommen sind.
Genau. Die Zertifizierung, die wir heute betreiben, basieren auf den Befragungen der Wanderer, auf deren Aussagen, was finden sie gut, wie wichtig ist zum Beispiel Markierung oder Wegweiser, wichtig sind Aussichten. Wie wichtig ist es, dass ich über einen weichen Wiesenweg gehe oder ist es auch wichtig, ob ich irgendwo einkehren kann? All diese Dinge wurden sehr frühzeitig durch Befragungen und damals wirklich Befragungen an Wanderwegen, wo Studenten standen und haben Fragebögen den Menschen in die Nase gehalten und gesagt, bitte füllen Sie das mal aus. Und aus diesen vielen Ergebnissen sind dann die Profilstudien Wandern entstanden, über viele Jahre Befragungen, die Basis darstellen letztlich für das Zertifikat Wandersiegel Premium Weg.
Also nicht nur eine Sonntagsfrage, sondern ganz viele Sonntagswanderfragen, weil es ist ja dann doch ein komplexes Untersuchungsgebiet. Ne? Du hast es schon angesprochen, es sind halt mannigfaltige Kriterien zu beachten.
Es sind ganz viele und seit 2015 läuft das Ganze unter dem Titel Wandermonitor und Professor Heinz-Dieter Quack, unser Vorstandsmitglied, zeichnet dafür verantwortlich. Wir haben eine Kooperation mit der Hochschule Salzgitter dazu gegründet und seitdem werden jedes Jahr wieder Wanderer befragt. Inzwischen hat sich das natürlich ein bisschen geändert. Wir sind digitaler geworden. Es finden kaum noch Befragungen durch seit Corona gar nicht mehr draußen an Wanderwegen statt, sondern es läuft alles über die Internetschiene, sprich über die Webseite des Wanderinstituts oder über direkte Befragung über das Social Rechenzentrum.
Weil das ist die gute Nachricht, wenn man am ZDF-Barometer teilnehmen will, dann hat man ja nicht die aktive Möglichkeit, sich da irgendwo zu melden, sondern man wird angerufen oder wird nicht angerufen. Aber beim Wandermonitor könnt ihr sofort jetzt, natürlich erst wenn der Podcast zu Ende ist, aber dann eben zum Handy oder zum Computer eilen und unsere Webseite aufmachen und beim Wandermonitor mitmachen. Also da läuft gerade auch noch, zumindest noch bis Ende 2024, die aktuelle Studie zum Thema.
Wir befragen ja immer wieder die gleichen Dinge, weil wir ja wissen wollen, ob sich da etwas verändert, also Motivation, wandern zu gehen, was wollen die Leute erleben, wenn sie rausgehen, was die Motivation, eine bestimmte Region auszusuchen, wie wichtig sind ÖPNV-Anschlüsse zum Beispiel, wie wichtig ist die Gastronomie. Wir haben also eine ganze Reihe von Fragen, die wir immer wieder stellen und ein paar, die immer mal neu dazukommen, je nachdem, was sich so auf dem Markt auch entwickelt.
Ja, aber es gibt ja schon durchaus Schwerpunkte. Ne? Also 2023 ging es um Wanderausrüstung, 2017 ging es um Gastronomie, 2019, das fand ich ganz spannend, um alternative Übernachtungsmöglichkeiten. Also da wurde so
Glamping und Tiny Houses oder wer will lieber ins Hotel.
Also das,
genau. Da gibt es so etwas, gibt es immer wieder zu verschiedenen Themen, aber die Grundfragen sind halt immer gleich, um eben auch Entwicklungen über einen langen Zeitraum dann feststellen zu können.
Jetzt sind natürlich alle gespannt, was ist denn das aktuelle Thema? Also wenn ich auf unsere Homepage gehe, was genau ist das Hauptthema? Also du hast schon gesagt, da sind natürlich viele Standardthemen, wo man einfach die Entwicklung sehen möchte. Wie, ne, ist da die Befindlichkeit der Wanderer über die Jahre, hat sich da was verändert oder nicht? Aber es gibt auch noch ein Schwerpunktthema.
Ja, und jetzt ist es gerade das Thema ÖPNV-Nutzung.
Yes.
Wie stark sind Wanderer bereit, das zu nutzen? Gibt es überhaupt Kenntnisse darüber? Das haben wir jetzt als ein Thema da drin. Natürlich die Grundfragen immer wieder auch die gleichen. Denn das ist das, was auf Dauer eben wirklich uns hilft.
Wir können ein Beispiel nennen. Wir haben es schon mal im Zusammenhang mit Gastronomie und Premium-Wandern erwähnt. Das erwähnst du zum Beispiel immer als ein Ergebnis des Wandermonitors über die Jahre, was sich geändert hat, dass eben das regionale Erleben.
Eine Region kennenlernen.
Kennenlernen.
Das ist ein Punkt, der früher gar nicht...
Motivation, wandern zu gehen.
Genau, das war früher gar nicht da. Und das ist im Laufe der Jahre langsam im Ranking, wenn man so will, nach oben gewandert und ist jetzt immer Position 3, 4 in den letzten Jahren, was uns natürlich viele Hinweise darauf gibt, wie wir auch Wanderdestinationen beraten. Weil wir dadurch wissen, was die Gäste sich wünschen. Und wenn man belegen kann, dass Regionales gewünscht ist, dann sollten doch die Destinationen das auch herausstreichen, was sie an regionalen Besonderheiten haben. Und wir hatten es schon, das geht natürlich bis in die Küche.
Also, es hat große Relevanz, was die Wissenschaft sozusagen, der Wandermonitor über die Wanderer herausfindet. Es ist auch immer eine ganz ordentliche Basis. Also ich meine, so im Prinzip wie bei einer Sonntagsfrage. Ne? Da werden auch immer 1000 Leute gefragt und so viele können beim Wandermonitor oder haben in der Vergangenheit beim Wandermonitor mitgemacht. Da ist natürlich noch Luft nach oben.
Oh, wir würden uns auch 20.000 wünschen, die mitmachen. Das wäre noch besser. Aber wichtig ist vor allem, dass wir das über viele Jahre verfolgen können. Da gibt es keine Lücken. Wir können wirklich auch kleine Schwankungen unter Umständen zuordnen. Wie zum Beispiel der Zeit, als Corona war, haben sich die ein oder anderen Dinge etwas verändert.
Da gab es auch spezielle Fragen zu.
Da gab es dann, das ist eine Sonderbefragung gewesen, aber im Wandermonitor hat sich auch durchaus dargestellt, dass Leute häufiger gewandert sind als vorher und jetzt langsam ändert sich das wieder ein bisschen. Also solche Dinge kann man damit auch abbilden und kann natürlich dann Schlüsse daraus ziehen, was bedeutet das für das touristische Angebot Premium-Wanderwege.
Und es verändern sich ja auch durchaus Sachen in der Wahrnehmung. Du hast mir irgendwie in der Vorbereitung verraten, dass jetzt auch bald wieder erforscht werden soll, wie das Verhältnis der Wanderer zu Windkraftanlagen und Solaranlagen ist.
Wir hatten vor einigen Jahren schon mal eine zweijährige Befragung. Was passiert eigentlich beim Wanderer, wenn er durch die Landschaft läuft und jetzt sieht er zunehmend Windkraftanlagen oder auch flächenhafte Photovoltaik in der Landschaft? Was hat das für Auswirkungen? Wird das hingenommen? Wird das als störend empfunden?
Was war damals das Ergebnis?
Naja, es ist schon ein bisschen altersabhängig. Je jünger die Befragten waren, umso weniger hat sie es gestört. Die Älteren waren stärker gestört durch so etwas. Jetzt muss man sagen, dass das in der Regel aber ja auch nur ganz kleine Abschnitte eines Premium-Wanderweges sind, die davon betroffen sind. Man läuft zwar mal unter einem Windrad durch, das kommt schon auch mal vor. In der Regel sieht man sie aber irgendwo in weiter Distanz, wenn man in die Landschaft hinausblickt. Aber erstens hat sich das in der Landschaft verändert. Es sind mehr geworden, diese Anlagen. Und es sind jetzt auch einige Jahre hingegangen, sodass wir diese Befragung nochmal durchführen werden, um festzustellen, hat sich da was geändert in der Bewertung. Stört es noch oder ist die Gewöhnung da oder die Einsicht, dass wir es unbedingt brauchen und deshalb akzeptieren wir das? Also das ist ganz spannend, weil das natürlich auch wieder Auswirkungen aufs Zertifikat hat. Denn wir bewerten durchaus negativ, wenn ich unter so einer Windkraftanlage durchlaufe. Wenn es niemanden mehr stört, gibt es dann irgendwann vielleicht auch keinen Grund mehr, es negativ zu bewerten.
Genau. Vielleicht löst es ja positive Gedanken aus. Oh, endlich mehr erneuerbare Energie.
Da dreht sich das Rad und mein Kühlschrank läuft noch.
Ja, genau. Das ist übrigens alles keine Geheimwissenschaft. Also wenn ihr auf unsere Homepage geht, wanderinstitut.de, gibt es den Menüpunkt Forschung. Und da kann man sich auch die ganzen Wandermonitor-Ergebnisse bis in die kleinste Einzelheit durchsehen der letzten Jahre und dann vielleicht auch einfach mal abgleichen, ob das so das eigene Wanderbefinden widerspiegelt oder nicht.
Ja, und gerne am Wandermonitor teilnehmen, denn je mehr mitmachen, umso sicherer werden Ergebnisse und es lohnt sich, am Ende einer Wanderung vielleicht abends sich mal kurz hinzusetzen und Revue passieren lassen, was habe ich heute erlebt, und mit diesen Erfahrungen dann auch mal ein paar Fragen auf unserer Webseite zu beantworten.
Jeder, der teilnimmt am Wandermonitor, entscheidet sein zukünftiges Wanderglück mit. Kommen wir doch zu dieser Rubrik.
Wanderinstitut Rekorde.
Das sind die Rekorde. Bist du auch so ein Rekordfreak? Also mein Lieblingsbuch als Kind war das Guinness-Buch der Rekorde. Höher, schneller, weiter. Und deswegen.
Komisch, hat mich nie interessiert.
Ja, ich sehe das schon an deinem Schulterzucken. Aber deswegen musste diese Kategorie hier in diesen Podcast mit rein. Und wir hatten schon die südlichsten, die nördlichsten, die östlichsten Wege. Da bleibt ja nur eine Himmelsrichtung auf. Falls wir uns jetzt nicht im Klein-Klein von die nordöstlichste und den, nein, machen wir nicht, die westlichsten Wege. Ich hätte ja tatsächlich auf den Niederrhein getippt.
Man kann noch ein paar Meter weiter gehen und dann ist man in Belgien.
In Belgien, genau. Obwohl dieser Ort Petersheim hört sich doch schon sehr holländisch-deutsch an, oder?
Naja, in Belgien gibt es ja mehrere Sprachgruppen. Und diese Wege laufen durch einen Nationalpark in Belgien, sind bisher zwei Rundwanderwege, nicht allzu lang, aber auch nicht allzu fern von Deutschland.
Das ist der Petersheim, die Bosch-Route, Bosch bekanntlich der Wald, auf Flämisch, in dem Fall Holländisch, und der Petersheim-Heide-Route.
Und damit sind die beiden wesentlichen Landschaftselemente auch genannt.
Ganz nebeneinander. Ich hab versucht herauszufinden, ob einer westlicher ist als der andere. Die sind so irgendwie übereinander. Ne? Also so im Süden ist der Wald und im Norden ist die Heide. Aber das tut sich nichts.
Sehr dicht beieinander, ja.
Ganz, ganz dicht beieinander. Ja. Vernachlässigen wir nicht die Wegbetreiber und da bleiben wir international.
Die Premium Macher.
Jetzt im Interview André Claßen und da sind wir sehr, sehr glücklich darüber, André, dass du dabei bist, weil du hast die meisten holländischen Premium-Wanderwege. Zuerst die Frage, darf man irgendwie als Deutscher euer Land Holland nennen oder muss man Niederlande sagen?
Eigentlich muss man Niederlanden sagen, aber ich finde es gut, wenn du das Holland nennst.
Okay.
Holland, nee, die Niederlande haben 11 Provinzen und 2 davon heißen Holland, Nord- und Südholland. Und die Rest heißt Gelderland, Groningen, Friesland, Nordbrabant, Limburg, Zeeland.
Ja, aber wenn
insgesamt sind das die Niederlande, aber die Hauptstadt und alles, das ist im Westen und das Teil heißt Holland.
Ah, weil die Oranje-Fußballfans singen ja auch immer Hopp, Holland, Hopp, ne?
Genau, das ist auch einfacher, der Niederland.
Genau. Okay, bleiben wir bei den holländischen Premium-Wanderwegen und erzähl mal davon, wie sehen die aus, was erwartet den Wanderer dort und ja, wo liegen die?
Die liegen im Naturpark Maasvlam Nette, das ist ein deutsch-niederländischer Naturpark, westlich von Mönchengladbach und weiter an der niederländischen Seite die Städte Roermond und Venlo. Da gibt es einen Naturpark von 1000 Quadratkilometer und da haben wir jetzt seit kurzem unsere 10. Wasserwanderweg eröffnet. All unsere Premium-Wanderwege haben mit Wasser zu tun. Wir machen das gemeinsam mit dem deutschen Naturpark Schwalm-Nette. Die macht sehr viel Arbeit da drin und wir haben halt 10 Premium-Wanderwege, die mit Wasser verbunden sind. Die haben alle irgendwelchen Bezug zum Wasser. Es kann sein durch ein Sumpfgebiet, es kann sein an der Fluss der Maas. Es können kleine Gewässer und Seen oder Gewässer sein. Aber Thema ist Wasser. Wir haben auch Spazierwanderwege und auch noch leichte Wege. Die haben wir aber nur an der deutschen Seite des Naturparks.
Okay. Und bei euch in Holland, also ich habe ja auch schon einige Wege bin ich gegangen, Het Leudal zum Beispiel. Das ist gar nicht so flach wie auf der deutschen Seite, ne? Das sieht so ein bisschen aus, als wäre ich am Meer. Also so eine Dünenlandschaft gibt es da, ne?
Ja, das ich komme ja aus in bergige Umgebung und dann sieht auf der Karte das Ganze hier in dieser Ecke Niederrhein sieht flach aus, aber es gibt trotzdem ab und zu ein paar Höhenmeter hier, wenn der Fluss sich einschleift in der Gegend oder der Eifel ist ein bisschen hochgedrückt und das hat hier auch Effekte gehabt und da gibt es doch ab und zu etwas Höhenmeter und Aussicht. Zwar nicht so ganz panoramisch wie in die Bergen oder das Hügelland, aber trotzdem ist es hier ganz schön und abwechslungsreich, weil die Bodenverhältnisse, die ändern sich ganz schnell und da hat die Landschaft sich auch nachgeordnet und da gibt es eine sehr abwechslungsreiche Landschaft.
Und also zum Beispiel, wo ich das schon erwähne, Het Leudal hat 2 hervorragende Gastronomien am Weg direkt. Und merken das die Gastronomen, dass da jetzt mehr Leute auf den Wegen unterwegs sind?
Ja, ich habe jetzt nicht rezent noch mit die vom Leudal gesprochen, aber bei Helbeek und Maas, der neue. Da hat der Unternehmer im Dorf schon gemerkt, das sind Leute, die den Weg laufen und da am Marktplatz essen oder was trinken kommen.
Gibt's von dir, du kommst natürlich auch rum und schaust dir andere Premium-Wanderwege in Deutschland an. Gibt es so einen Weg, der dich besonders begeistert hat außerhalb deiner Region?
Ja, ich war letztes Jahr, habe ich den Drontal-Wackentour gewandert und die war sehr schön, schöne Aussichten. Ja, du sagst selber, hier in den Niederlanden sind die Höhenunterschiede nicht so groß, daher gehen wir gerne spazieren, da wo es ordentlich Höhenunterschiede gibt und ich war ganz begeistert von der Drontal-Wackentour Ja, Wald, Wiese, Felsen, Aussicht, ein bisschen Anstrengung,
Oh ja.
das gefällt mir sehr.
Wunderbar. Ich bedanke mich recht herzlich und schöne Grüße nach Holland, querstrich in die Niederlanden, in die maßschwalmnette Grenzregion. Dankeschön, André.
Danke.
Sehr, sehr gut. Und er zittert schon immer vor jeder Folge, fleht mich auf blutenden Knien an, können wir das nicht diesmal weglassen? Nein, ich bin der Wanderpodcaster gnadenlos und das hier bleibt dir nicht erspart.
Premiumwege Quiz.
Das beliebte Premium-Quiz und mal wieder ein etwas längerer Weg. 53 Punkte, was ja für einen Langstreckenweg echt voll okay ist.
Das Entscheidende ist natürlich, wenn ich einen Rundwanderweg gestalte mit 10 oder 15, 16 Kilometer, dann kann ich natürlich langweilige Dinge aussparen oder ich mache lieber gar keinen Weg dort, wo es so langweilig ist. Wenn ich einen Streckenweg habe, dann muss ich natürlich irgendwie von A nach B kommen. Und da ist es eigentlich normal, dass auch mal ein bisschen Durststrecken zwischendurch kommen.
Hauptsache, eine Kneipe kommt wieder, damit die Durststrecken überwunden werden.
Das.
Ah.
Aber es ist natürlich auch da wichtig, dass die eine gewisse Erlebnisdichte gehalten wird und die ganz langweiligen, völlig erlebnislosen Bereiche sich sehr in Grenzen halten. Aber ein bisschen schwächer werden sie unter Umständen schon sein. Von daher sind Streckenwege, die Ergebnisse erzielen, die deutlich über 50 Punkte sind, schon sehr erlebnisreich.
Also 53 Punkte hat dieser Weg, du hast ihn mir ja immer noch nicht genannt. Aber 53 Punkte ist auch ein bisschen dünn, die Info. 89,5 Kilometer. Und ja, also diese Gegend wird immer so mit Räubern in Verbindung gebracht.
Räuber, da
Räuber.
würden wir doch niemanden hinführen.
Doch, aber natürlich. Da gibt es eine Mittelgebirgslandschaft, auch in alten Filmen. Ist das
Ein
was?
Spessart.
Genau.
Wahnsinn, der Spessartbogen.
Ganz genau. Eine runde Sache sozusagen.
Der hessische Spessart wartet mit diesem Weg auf und noch mit einigen Rundwanderwegen, die links und rechts von diesem Streckenweg angelegt wurden.
Genau. So, dann kommen wir. Du bist erlöst jetzt erstmal, ne? Also du hast den Spessart. Also im Prinzip, du steigerst dich, muss man schon sagen.
Frisch zertifiziert.
Ziemlich frisch zertifiziert, ein Traumschleifchen, das heißt ein sehr, sehr kurzer Weg, ein Premium-Spazierwanderweg in der Saar-Hunsrück-Region. Schönwies heißt der Weg in Waldhölzbach. Ich bin den noch nicht gegangen, aber als ich mir das angeguckt habe auf unserer Homepage, dachte ich mir, eigentlich bin ich den schon gegangen, weil das ist so im Prinzip so eine Mini-Version vom Felsenpfad. Ohne viel Felsen. Du kennst doch diesen, da haben wir auch irgendwann mal was gefeiert, irgendwie so 10 Jahre, da warst du auch, glaube
Das
ich,
machen wir
zehn.
überall feiern.
Ja, natürlich, gerne. Da gibt es so eine Hütte und da gibt es so einen Barfußpfad und da gibt es so einen
Eine
Bach, eine
Kneippanlage.
Kneippanlage und einen Teich, ja.
Ja.
Und da drumherum bespielt, das ist so quasi Anfang bzw. Ende des Felsenpfads, wo es ja, so ein bisschen nicht mehr so dramatisch ist, ne? Mit vielen Felsen. Und da haben sie jetzt einen Premium-Spazierwanderweg installiert, was ich eine sehr gute Idee finde, weil das hat mir immer, das war immer so ein schöner, relaxter Abschnitt des Felsenwegs.
Der auch tatsächlich dieser Premium-Spazierwanderweg diese wunderbare große Aussicht in Scheiben mitnimmt, wo man inzwischen auch eine Getränkestation angebracht hat. Also
Höchster Ort des Saarlands und man hat, ich glaube, sogar mit einer Sinnenliege, die sich bewegen lässt, ja, guckt man eigentlich fast bis ans Mittelmeer.
oh ja, das Matterhorn und alles dabei.
Ne? Nein, also zumindest über das halbe Saarland kann man da schauen und das ist eine feine Sache, falls ihr mal in der Gegend seid. Klaus, es hat mir wieder großen Spaß gemacht.
Na,
Und du hast, wie
Vielleicht
gesagt,
treffen wir uns noch mal.
wir treffen uns mit Sicherheit nochmal und hört auch mal wieder rein in unseren Podcast, denn Sie wissen, was Sie wandern.